Danke für das schöne Lied, Jesus ist da. Das ist auch so irgendwie das Thema und ich bitte den Herrn, dass er auch jetzt hier in unserer Mitte ist. Dankeschön euch. Ich habe heute ein Thema für uns rausgesucht, wo ich denke, dass es wichtig ist, weil ich möchte einfach Appetit machen auf das, warum wir eigentlich heute hier sind. Und wir lesen uns ein paar Verse aus dem Psalm 122. Und ich habe den hier vorne als Folie. Also wer jetzt nicht in seiner Bibel mitlesen möchte oder kann, kann es auch hier vorne mitlesen. Und ich lese uns die Verse einfach mal und ich möchte dabei den 1. bis 4. Vers lesen und den 9. Vers. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Vers 3, Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Und jetzt im 9. Vers noch. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Bis dahin erstmal. Ja, ich möchte den Fokus auf den 1. Vers legen. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Vielleicht erst einmal ganz kurz was zur Historie, wann der Psalm entstanden ist und warum er überhaupt geschrieben wurde. Der Psalm ist ein Wallfahrtslied, da sage ich noch was dazu, und ist 1000 Jahre vor Christus entstanden. Und in den 1. Versen, was wir gerade gelesen haben, da wird uns von der Vorfreude zu Beginn der Wallfahrt oder Pilgerreise erzählt und zu erfahren ist auch, dass das Ziel Jerusalem ist. Das heißt, wir lesen in dem Psalm von Erlebnissen, von Eindrücken, die die Leute gehabt haben. Wir würden heute vielleicht sagen, es ist ein Reisebericht oder vielleicht ein Erfahrungsbericht. Und wir wollen heute Vormittag einfach ein bisschen tiefgründiger über diesen Vers nachdenken. Und ihr habt ja schon gemerkt, die Botschaft ist die Freude am Haus des Herrn. Und vielleicht gelingt es uns, uns wieder neu mit dieser Freude zu beschäftigen. Vielleicht kann ich euch ein bisschen Appetit machen auf die Freude am Haus des Herrn. Und ich habe dazu den 1. Vers aufgesplittet in 5 Gliederungspunkte und die wollen wir uns der Reihe nach ansehen. Das heißt, der 1. ist die Freude am Haus des Herrn, dann mitgehen zum Haus des Herrn, hinaufgehen zum Haus des Herrn und was ist das Haus des Herrn überhaupt? Und was bedeutet der Begriff Haus des Herrn für uns heute als Gemeinde? Sehr spannender Punkt. Für die Brüder, die jetzt hier ganz außen sitzen, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber ich sag's ja auch, das, was auf der Folie steht. Der 1. Punkt, Freude am Haus des Herrn. In Lexikas, wenn wir da nachschauen bei dem Wort Freude, da wird Freude als, ich habe das mal so aufgeschrieben, als eine helle oder als eine heitere Stimmung beschrieben und als ein frohes Gefühl. Und natürlich auch manchmal eine spontane oder eine innere, eine emotionale Reaktion auf einfach eine angenehme Situation. Oder vielleicht auch auf eine schöne Erinnerung. Und die Frage ist, über wen oder über was oder an wem freuen wir uns? Vielleicht denkt ihr jetzt, wir freuen uns an unserem Ehepartner, an unseren Kindern, unseren Enkelkindern und vielleicht auf den bevorstehenden Sommerurlaub, ist auch nicht mal weit, vielleicht auch aufs nächste Wochenende zum Wochenendtrip zu unseren Freunden oder zu unseren Kindern, vielleicht auch auf unser Grundstück, manche freuen sich auch über ihr Auto. Es gibt viele, viele, viele Dinge, die ich aufzählen könnte, über was wir uns freuen. Und was sagt die Bibel zu dem Begriff Freude? Das finde ich auch interessant. Das sagt da Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Aha, jetzt erfahren wir, was Freude bedeutet. Das heißt, wir erleben Freude, wenn wir die Liebe des Herrn Jesus in unserem Alltag widerspiegeln. So meint der Vers das. Und jetzt auf unserem Psalm 122 zurückzukommen, was meint jetzt David, wenn er schreibt, ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasset uns zum Haus des Herrn gehen. Zuerst, ich bin überzeugt, wenn David das so schreibt, dass er das auch so ganz gemeint hat. Und wie ist es bei uns, wenn wir Dinge aufzählen, an denen wir uns erfreuen, kommt diese Freude da drin vor? Machen wir Freudesprünge, wenn es heißt, lasst uns zur Gemeinde gehen, schreien wir da Hurra. Wir hören ja vielleicht diese Aussage ab und an von älteren Geschwistern und vielleicht von Geschwistern, die einsam leider geworden sind. Und für die Anbetungsstunde, wie wir sie gerade erlebt haben, und der Gottesdienst jetzt auch vielleicht eine willkommene Abwechslung ist zum Alltag. Aber sonst mal ehrlich, so richtig gehört das nicht zum Sprachgebrauch. Wir kennen auch nicht die Situation, wie David das gemeint hat, aus welcher Situation da heraus das so geschrieben wurde. Wir kennen auch nicht die Leute, die David dort zum Mitgehen auffordert. Ich schätze ja die Elberfelder Übersetzung und ich schaue aber immer mal, auch gerade bei wichtigen Versen, immer noch so in anderen Übersetzungen nach und dabei ist mir die NGÜ sehr wichtig geworden, auch die Schlachter. Und der Schlachter, der Vers folgendermaßen übersetzt. Ich freute mich an denen, die zu mir sagten, lasset uns im Haus des Herrn gehen, weil nämlich im Hebräischen über dem Psalm ein kleines Wort steht. Das heißt, mitgehen oder hinaufgehen wird das übersetzt. Und daher wollen wir den zweiten und den dritten Punkt, der zweite oder dritte Gliederungspunkt, und dritte Gliederungspunkt wird praktisch sein, mitgehen oder hinaufgehen. Ja, der Begriff mitgehen, das ist so ein nicht einfacher Begriff. Und dann denken wir bei uns nach, wie ist das? Gehen wir nur mit oder wie ist das? Gehen wir nur mit in die Gemeinde, in den Gottesdienst, in die Jugendstunde? Mitlaufen oder mitgehen ist eben noch kein Beweis dafür, dass ich den Herrn Jesus wirklich erlebt habe. Und regelmäßig hier im Gemeindesaal zu sitzen, das ist eine sehr gute Gewohnheit und auch eine großartige Sache. Aber entscheidend, wisst ihr, entscheidend ist was ganz anderes. Entscheidend ist, eine lebendige Beziehung zu ihm, dem Herrn Jesus, zu haben. Und aus dieser lebendigen Beziehung heraus, wenn ich diese lebendige Beziehung zu ihm habe, aus dieser lebendigen Beziehung heraus wächst eine innere Überzeugung, hier zu sein. Das ist eine ganz wichtige Reihenfolge. Und wenn ich diese Überzeugung dann habe, dann ist es mir auch wichtig, morgens 9 Uhr hier zu sein. Der dritte Punkt, dritte Gliederungspunkt ist, hinaufgehen zum Haus des Herrn. Und vielleicht hat der eine oder andere überlegt, warum hier so eine Folie ist mit ein paar Treppen. Das will das symbolisieren, deswegen habe ich das Foto gewählt. Hinaufgehen zum Haus des Herrn. Ich habe das vorhin gesagt, im Psalm, im Hebräischen ist das überschrieben mit mitgehen oder hinaufgehen, das kleine Wort. Und in der Überschrift haben wir das auch gelesen, sie zogen hinauf nach Jerusalem. Wenn wir heute nach Israel fliegen, dann landen wir in Tel Aviv am Ben-Gurion-Flughafen. Da ist natürlich Meeresspiegel null. Und dann, wenn wir dann nach Jerusalem fahren, fahren wir ungefähr 1 Stunde, 10 Minuten, immer berghoch. Und wo ich das zum ersten Mal gefahren bin, diese Strecke, das sind ungefähr 70 Kilometer, da ist mir das genau eingefallen. Hinaufgehen. Wie oft wird in der Bibel davon zitiert, hinaufzugehen? Sie gingen hinauf und da hat meine Bibel einfach angefangen zu leben, wo ich darüber nachgedacht habe, wo wir da hochgefahren sind. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht vom Ölberg in Jerusalem. Das seht ihr oben. Ja, hier seht ihr die Auguste-Victoria-Kirche auf dem Ölberg. Und der Ölberg ist 850 Meter über dem Meeresspiegel. Also das will ich damit sagen. Wir fahren also von 0, 850, Jerusalem liegt nicht ganz so hoch, aber der Ölberg ist der höchste Punkt. Und da oben ist diese sogenannte Augusta-Victoria-Kirche. Nur mal so nebenbei, wer sich vielleicht ein bisschen was für Geschichtliches übrig hat. Der Grundstein zum Bau dieser Kirche wurde 1907 vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Und seiner Frau Auguste Victoria gelegt. Das bloß nebenbei. Und jetzt zu uns nach Deutschland. Auch in Deutschland ist es so, dass die Kirchen auf dem Berg gebaut werden. Wurden. Eure beeindruckende Schlosskirche. In Burgstedt ist die Kirche auf dem Kirchberg, direkt neben dem Gemeindehaus. Also wir können da viele Beispiele nennen. Die Kirchen wurden auch auf dem Berg gebaut. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war auch der Beweggrund, hinaufzugehen zum Haus des Herrn. Jetzt machen wir mal das Entgegengesetzte. Wir lesen im Alten Testament von Leuten, die hinabgegangen sind. Da lesen wir zum Beispiel von Elimelech, da ging hinab nach Moab, von Abraham, da ging hinab nach Ägypten. Dann wissen wir die Geschichte von Lot, die traurige Geschichte, er ging hinab nach Sodom und Simson ging hinab nach Timna. Und wenn wir das so lesen, dann stellt sich für uns die Frage, wie ist es mit dir oder mit uns, wenn wir uns zurzeit auf einem Weg befinden, der hinabführt, der nach unten führt, der weg vom Herrn Jesus führt. Und aus diesem Grund setzt der Psalm 122 genau entgegengesetzt an, nämlich hinaufzugehen zum Haus des Herrn. Und jetzt möchte ich, dass wir uns mal in die Situation hineindenken der Leute, die in dem Psalm 122 beschrieben werden und die aufgefordert wurden, zum Haus des Herrn zu gehen. Wenn wir uns in die Situation hineindenken, der Weg zwischen Wohnort in damaligen Palästina und zum Haus Gottes war mitunter sehr strapaziös. David blendet das in dem Psalm 122 völlig aus. Der sagt nichts von Strapazen. Warum? Weil die Vorfreude auf das, was die Leute erleben konnten oder was die Leute dort erwartet hat, hat die Strapazen wahrscheinlich völlig vergessen lassen. Die Pilger auf dem Weg nach Jerusalem haben sich einfach gefreut, herausgenommen worden zu sein aus den Kleinigkeiten des Alltags. Und es war wahrscheinlich völlig normal, sich auf dem Weg dorthin auf den Gottesdienst vorzubereiten. Ich habe da einen interessanten Vers in Jesaja 30 gefunden. Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben und Freude im Herzen haben, wie der, der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen. Das heißt also, man kam nicht unvorbereitet, sondern das Herz und die Gedanken wurden vorbereitet, dem allmächtigen Gott zu begegnen. Und für uns heißt das, ich will einfach mal vielleicht ein paar auch provokative Fragen stellen oder in den Raum einwerfen. Wie gehen wir zum Gottesdienst am Sonntagmorgen? Wie gehen wir zur Anbetungsstunde am Sonntagmorgen? Wie war das heute Morgen? Denkt mal, lasst das mal so ein bisschen Revue passieren den Morgen. War es Hektik? Schnell weg? Wie sieht unser Sonntagmorgen überhaupt aus? Bereiten wir uns gedanklich auf den Gottesdienst vor? Wenn wir das mal so vergleichen. Wir haben natürlich nicht so einen strapaziösen Weg zum Haus des Herrn. Und das sage ich aus reinem Herzen, Gott sei Dank. Wir fahren meistens mit dem Auto. Trotzdem ist die Vorbereitung auf den Gottesdienst sehr, sehr wichtig. Der vierte Gliederungspunkt ist, was ist denn jetzt nun mit dem Haus des Herrn gemeint? Wenn wir mal so die Leute fragen in unserer Umgebung, wenn der Begriff Haus des Herrn überhaupt mal noch auftauchen würde, dann verbinden die Leute das meistens mit an irgendwelche Sakralbauten. Vielleicht denken sie an die beeindruckende Frauenkirche oder an beeindruckende Kirchen. Zu Zeiten von David, wo er den Psalm 122 geschrieben hat, da gab es den Tempel noch gar nicht. Denn den hat erst Salomo, der Sohn von David, errichtet. Was wird nun David mit dem Haus des Herrn gemeint haben? Die wahrscheinlichste Erklärung finden wir in 2. Samuel dazu. Da hat nämlich David die Bundeslade aus dem Haus Obed-Edoms geholt und sie in die Stadt Davids, also nach Jerusalem, gebracht. Dort hat er die Lade an ihren Ort innerhalb des Zeltes aufgestellt, das er für diesen Zweck extra errichtet hatte. Letztlich bleibt das unklar, welchen Ort David genau meinte, konkreten Ort. Was bleibt und auch für uns als Anwendung gilt, ist der grundlegende Aspekt, dass es ein Ort war und auch eben heute noch ist, wo Gott bei den Menschen wohnen will. Damals wollte und heute wohnen will. Mit anderen Worten, mal ganz einfach, das Haus des Herrn ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Wiederhol das nochmal, das Haus des Herrn ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Ich denke, das ist die Antwort. Auch sehr schön, was David im Psalm 26 im 8. Vers schreibt, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. Könnt ihr mal nachlesen, Psalm 26, Vers 8, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. Und als David davon sprach, von dem Haus Gottes, da wollte er ausdrücken, er liebte den Ort, wo Gott gewohnt hat und an dem er seine Gegenwart versprochen hat. Und dort war David gern. Da hat er sich förmlich hingezogen gefühlt in seine Gegenwart. Und dort hat er sich auch zu Hause gefühlt, David. Und bei uns, wie ist das 3000 Jahre nach dem Entstehen des Psalms, fühlen wir uns auch zu Hause in unserer Gemeinde? Gott hat seinen Kindern mit der Gemeinde bewusst einen Lebensraum gegeben, in dem sie zu Hause sein sollen, in dem Gott selbst wohnt und seine Kinder Gemeinschaft mit ihm und jetzt kommt noch was, nicht nur mit ihm, sondern auch untereinander erleben sollen. Kann jeder mal persönlich nachdenken? Erleben wir das? Hier gehöre ich hin? Hier finde ich Wärme und Geborgenheit? Und in diesem Sinne sollen wir uns auch wohlfühlen in der Gemeinde. Das ist einfach auch ein Aspekt, den müssen wir einfach so auch mal betonen. Und vielleicht gelingt's uns, ich wünsche das einfach am Ende der Predigt, dass wir einfach so mit David sagen können, Psalm 26, Vers 8, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. Das wäre echt großartig, wenn unsere Gemeinde ein Zuhause für uns darstellt. Und David ging es dann auch eben um die anderen Leute, um die Mitmenschen, die auch das gleiche Ziel hatten wie er, nämlich zum Haus des Herrn zu pilgern. Wir wissen natürlich heute, dass Gott nicht mehr an irgendwelchen heiligen Stätten angebetet wird. Aber entscheidend ist, und das möchte ich wirklich mal richtig betonen, Gott sucht stattdessen wahre Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn Christen in dieser Haltung, und das ist nämlich die Antwort, was ist das Haus des Herrn? Wenn Christen in dieser Haltung zusammenkommen, wenn es auch nur zwei oder drei sind, Matthäus, ist da Jesus in uneingeschränkter Autorität in ihrer Mitte. Wiederhole das nochmal. Wenn Christen in dieser Haltung zusammenkommen, dann ist da Jesus in uneingeschränkter Autorität in ihrer Mitte. Der fünfte Gliederungspunkt, und den werden wir ein bisschen ausführlicher betrachten. Was bedeutet der Begriff Haus des Herrn für uns als Gemeinde? Wenn wir einige Bibelstellen im Neuen Testament vor allem miteinander vergleichen, da wird eins deutlich. Das neutestamentliche Haus des Herrn besteht nicht aus toter Materie, sondern eben aus lebendigen Steinen, aus gläubigen Christen. Okay. Das heißt, ein uralter göttlicher Plan wurde mit der Idee neu belebt, aus lebendigen Steinen, in dem Gott mit dem Menschen zusammenkommt, ein Haus zu bauen. Mehr noch, in dem kleine, unwürdige Menschen zu Hausgenossen Gottes werden. Hausgenossen Gottes, auch schön. Kennen wir gar nicht mehr so den Begriff, der steht in Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Kennen wir das Wort Hausgenossen? Ich finde das schön, ich habe darüber nachgedacht. Gottes Hausgenossen. Ja, das Thema Genosse ist ein bisschen in Verruf geraten, vor 25 Jahren zu Ende gegangen, die Ära. Heute sagt die SPD ab und zu noch zu ihren Freunden, Parteifreunden. Aber ich finde das trotzdem schön. Hausgenossen nach Epheser 2, Vers 19. Die Frage war, was bedeutet das Haus des Herrn für uns heute als Gemeinde? Und ich habe dieses Haus mal symbolisch aufgesplittet in ein paar Komponenten. Da gibt es also zuerst das Fundament. Wissen wir alle beim Hausbau, jeder, der ein Haus gebaut hat, weiß auch, wie wichtig das ist. Dann gibt es das Baumaterial, das sind also die lebendigen Steine, in dem Fall. Dann die Haustür, die Fenster. Und selbstverständlich gehört natürlich auch ein Dach dazu. Zuerst entsteht das Fundament. Ich habe euch mal einfach mal, um das mal ein bisschen visuell sich auch mal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, ein Bild von dem Fundament mitgebracht. Wir sehen das sehr schön. Da gibt es also eine Frostschürze. Da gibt es ein Fundament. Da könnte man viel dazu sagen. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 24 von dem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Altes Sonntagsschul-Kinderstundenthema. Und somit ein sicheres Fundament schafft. Daher wissen wir auch, wie wichtig das Fundament ist. Und wenn das Fundament ein bisschen schief ist, ich habe letztens einen Bericht gelesen über ein Gutachten von dem Fundament, wo das an einer Seite abgesackt war, dann bleibt das Haus sicherlich noch etliche Jahre stehen. Aber irgendwann kriegt es Risse und vielleicht stürzt es mal irgendwann ein oder wird baufällig. Das heißt, wir wissen, wie wichtig das Fundament ist. Und kein geringerer als Christus selbst ist der Felsen oder das Fundament, auf den er seine Gemeinde baut. Dann haben wir die lebendigen Steine, habe ich das mal so genannt, das Baumaterial. Wir nehmen mal jetzt in dem Fall an, es gibt ja noch mehr Arten, wie man ein Haus bauen kann, als Fertigteil, als Holz. Wir nehmen jetzt mal einfach so einen Stein mit solchen schnuckligen Porotonsteinen hier. Lebendige Steine, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, nach 2. Petrus 2, Vers 5. Was bedeutet der Begriff lebendige Steine? Es geht um die christliche Gemeinde als eine Gemeinde, die lediglich nicht aus irgendwelchen Steinen gebaut ist, sondern eben aus lebendigen Steinen. Es gibt also so etwas wie Leben mit ganz gewöhnlichen Steinen. Und wenn wir uns das mal ein bisschen vertiefen, das Bild, dann wird das auch sehr interessant, dieses Bild von diesen lebendigen Steinen. Das heißt, unsere Gemeinde ist ein Haus aus Steinen gebaut, die lebendig sind. Da müssen wir mal ein bisschen sacken lassen. Unsere Gemeinde ist ein Haus aus Steinen gebaut, die lebendig sind. Und vielleicht, und das wünsche ich, gehen euch jetzt mal mehrere Fragen durch den Kopf. Wo ist eigentlich mein Platz in diesem Haus? Bin ich ein Stein, der einen festen Platz hat in diesem Haus? Wer steht neben mir und wer stützt mich? Wer steht unter mir und wer hält mich? Wer steht über mir und verlässt sich darauf, dass ich ihn trage? Wisst ihr, die Steine sind miteinander verbunden. Wir haben das bei den Porotonensteinen, so eine Verzahnung gibt's da. Man kann nicht einfach den Stein so hinstellen. die sind miteinander verbunden. Wer steht neben mir? Wer steht unter mir? Wer steht über mir? Ich denke, das ist so ein ganz tolles Bild von den lebendigen Steinen. Wenn das funktioniert, dann wird das Haus natürlich auch richtig schön massiv und ein stabiles Haus. Die Antwort auf die ganzen Fragen, die ich gestellt habe gerade, wo ist eigentlich mein Platz in diesem Haus und bin ich ein Stein, der einen festen Platz hat und wer steht neben mir, wer stützt mich, wer steht unter mir, wer steht über mir und verlässt sich darauf, dass ich ihn trage. Die Antwort darauf könnte zum Beispiel sein, jeder von uns, wie wir hier sitzen, ist ein Stein, der an dieses Haus eingefügt wird. Warum ist das so? Ich habe es gerade gesagt, mit der Verzahnung, weil die Steine alle aufeinander angewiesen sind. Und eben diese spannende Frage nochmal, wo habe ich meinen Platz in diesem Gebäude, was wir eben jetzt Gemeinde nennen? Habe ich überhaupt einen Platz oder liege ich nur nutzlos am Rande rum? Es gibt ja auch so, auf Baustellen sehen wir das manchmal, das sind Steinhaufen, die nicht gebraucht werden, die irgendwie kaputt sind. Die liegen dann so am Rand. Bin ich so ein Stein, der so am Rand liegt? Die Verzahnung der Steine untereinander ist auch so wie die Beziehung der Geschwister untereinander. Das ist auch ein schönes Bild. Möchte ich mal so, dass sich das so ein bisschen einprägt. Als nächstes haben wir die Haustür. Ich bin als Holzbauer, habe schon viele Haustüren gebaut, hergestellt, auch eingebaut. Das ist so ein bisschen mein Thema. Und da möchte ich gerne was sagen dazu. Eine Haustür kann einladend oder kann ausladend sein. Ich mache mal mit euch ein kurzes gedankliches Experiment. Ihr geht zu einem Besuch, klingelt an der Tür. Ich nehme jetzt mal ein Einfamilienhaus an, also nicht ein Mietshaus. Und während dieser Zeit checkt ihr intuitiv, ihr steht also an der Tür, die Tür öffnet sich noch nicht, bis eine Sprechanlage vielleicht angeht. In diesen Sekunden checkt ihr intuitiv, ist die Tür einladend oder ausladend? Wie sieht die Tür aus? Ist eine schäbige Tür oder ist eine Schmucketür? Es gibt an der Ostsee, bewundere ich immer, gibt es wunderschöne Haustüren mit so geschnitzten Ornamenten dran, in Taubenblau, wunderschön. Und dann steht man da, bevor sie die Haustür öffnet, und dann checkt man intuitiv, was ist das jetzt für ein Haus oder wer erwartet mich hinter der Haustür? Einladend oder ausladend? Wikipedia schreibt, wenn man den Begriff Haustür bei Wikipedia eingibt, dann schreibt das, die Haustür ist eine Zugangskontrolle. Auch schön. Wir haben, wisst ihr, was das heißt für uns? Eine Zugangskontrolle, Haustür, bezogen auf das geistliche Haus. Wir haben eben auch die Aufgabe zu sehen, was in die Gemeinde hereinkommt. Wir wissen natürlich heute, dass nicht durch die Tür mehr kommt alles, was in die Gemeinde reinkommt. Das ist ja nur symbolisch betrachtet. 1. Mose 1, Vers 18, die Geschichte von Abraham, ist da für mich immer sehr einprägsam. Da lesen wir, Abraham saß am Eingang oder an der Tür seines damals Zeltes, also seines Hauses, und hatte die Übersicht über das, was in das Haus hereinkam. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ich will jetzt nicht, dass jeder von euch vielleicht an der Tür sitzt, wie das vielleicht in Griechenland ist. Da sitzen die oft so vor ihrer Haustür auf einer Bank. Aber auch ein schönes Bild. Zugangskontrolle. Wir haben die Aufgabe zu prüfen, was in die Gemeinde hereinkommt, was durch die Haustür ist. Die Tür hat auch die Funktion der Sicherheit. Da könnte man auch viel sagen noch darüber. Und der Geborgenheit. So eine Tür grenzt einfach auch einen privaten Bereich ab oder eine Privatsphäre. Und die Tür schützt uns auch vor unliebsamen Besuch. Wollen wir mal ganz praktisch sagen. Wenn die Tür nicht da wäre, würde wahrscheinlich, ich würde das nicht ausdehnen. Wir haben als nächstes die Fenster, das ist auch mein Thema. Könnte man auch so viel sagen. Da habe ich dann auch immer, finde ich lustig, wenn man dann irgendwie bei irgendwelchen Lexikas im Internet nachschaut, schreibt auch Wikipedia, ein Fenster ist eine Öffnung in der Wand eines Gebäudes und dient der Licht- und Luftzufuhr und der Aussicht. Ich sag's nochmal. Ein Fenster ist eine Öffnung in der Wand eines Gebäudes und dient der Luft- und Lichtzufuhr und der Aussicht. Fand ich schön. das mal so ein bisschen umschrieben. Aber wir wissen natürlich alle längst, dass ein Fenster nicht nur die Öffnung schließt. Daniel hatte offene Fenster zum Himmel. Wisst ihr, Daniel 6, Vers 11 steht das. Er hatte den Blick zum Himmel. Und deswegen habe ich einfach mal so ein paar Velux-Fenster hier fotografiert. Den Blick zum Himmel. Daniel hatte offene Fenster nach Jerusalem. Das wissen wir, will ich auch nicht so vertiefen. Ich will bloß das so zeigen, wie wichtig auch ein Fenster ist in diesem geistlichen Haus. Und als letzten Punkt bei diesem Haus haben wir das Dach. Vielleicht ist ja mancher vom Fach hier, der hier sitzt und deckt die Dächer dieser Stadt. Die Funktion eines Dachs schützt uns vor Unwetter und vor Stürmen. Ich denke, das Dach ist erstens mal grundsätzlich genauso wichtig wie das Fundament. Übrigens sind alle Komponenten wichtig, aber Fundament und Dach sind schon so die wichtigsten Sachen eines Hauses. Und vielleicht können wir auch sagen, das Dach beschützt uns. Ne? Psalm 91, auch Kinderstundenvers gelernt, wer im Schutz des Höchsten wohnt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das Dach. Okay, das waren die Komponenten zu dem fünften Gliederungspunkt. Was hat das Haus des Herrn für uns als Gemeinde für eine Bedeutung? Und ich möchte diese fünf Gliederungspunkte zusammenfassen. Hier haben wir sie nochmal alle aufgeführt, um es ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben also zuerst uns damit beschäftigt, Freude am Haus des Herrn. Und haben daran gedacht, David freute sich, als andere ihn aufgefordert hatten, zum Haus des Herrn zu gehen. Das ist für mich so bezeichnend, wenn ich darüber wirklich tiefgründig nachdenke. David hat sich gefreut, als andere, wie Schlachter schreibt, ihn aufgefordert haben, zum Haus des Herrn zu gehen. Und es wäre schön, wenn sich diese Freude von David, auch wenn es 3000 Jahre her ist, auf uns übertragen würde. Und das ist eben die Botschaft dieses ersten Verses, Freude am Haus des Herrn. Dann haben wir uns damit beschäftigt, mitgehen. Wir denken nochmal an das kleine Wort, was im Psalm überschrieben war, im Hebräischen, mitgehen oder hinaufgehen. Wir haben über die Frage nachgedacht, gehen wir nur mit? Und ich habe auch so versucht zu erklären, mitgehen oder mitlaufen ist nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass ich den Herrn Jesus erlebt habe. Wisst ihr noch, was entscheidend ist? Entscheidend ist eine lebendige Beziehung zu ihm. Und aus dieser lebendigen Beziehung zu ihm hatten wir gesagt, erwächst dann eine innere Überzeugung oder entwickelt sich, vielleicht schöner ausgedrückt, entwickelt sich eine Überzeugung zu unseren Gemeindestunden mitzugehen. Und dann kann man auch sagen, mitgehen. Dann haben wir der dritte Punkt war, hinaufgehen zum Haus des Herrn. Wir haben also Leute in der Bibel gesehen, die hinaufgegangen, nein, stopp, Entschuldigung, wir haben erst Leute gesehen im Alten Testament, die hinabgegangen sind. Und deswegen setzt der Psalm 122 genau entgegengesetzt an und fordert uns zum Hinaufgehen ab. Die Leute, die hinabgegangen sind, das war Elimelech, unter anderem, es gibt vielleicht noch mehr, Abraham, Lot, Simson. Und die Frage war eben, was ist, wenn wir uns auf einem Weg befinden zur Zeit, der hinabführt, der weg vom Herrn Jesus führt? Und ich finde das gerade so schön, dass wir aufgefordert werden, hinaufzugehen und nicht hinabzugehen. So wie eben die Leute, die mit Freude nach Jerusalem gezogen sind, zum Haus des Herrn. Und der vierte Punkt war, was ist das Haus des Herrn, wenn wir das so lesen? Und wir haben an den Vers, an dem Psalm 26, Vers 8 gedacht, wo David die erstaunliche Aussage macht, Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. David liebte eben einfach den Ort, wo Gott gewohnt hat und an dem er seine Gegenwart versprochen hat. Und David war dort sehr gerne und auf uns übertragen. Das ist so mein Wunsch heute an diesem Vormittag, dass diese Freude wirklich bei uns so eine innere Freude ist. Und der fünfte Gliederungspunkt war die Bedeutung des Hauses des Herrn für uns als Gemeinde. Und ich habe das euch mal versucht zu erklären, diese Bedeutung des Hauses des Herrn für uns als Gemeinde in diesen Komponenten. Wir haben einmal gesehen, wie wichtig beim Hausbau das Fundament ist und haben dabei festgestellt, dass kein Geringerer als der Jesus selbst der Felsen oder das Fundament ist, auf den er, der Herr selbst, seine Gemeinde baut. Und als nächstes beim Hausbau gab es die Steine oder gibt es die Steine. Unsere Gemeinde ist ein Haus aus Steinen gebaut, die lebendig sind. Denkt an die Verzahnung. Die Steine sind aufeinander angewiesen. Die Beziehung der Geschwister untereinander. Wer trägt mich? Wer stützt mich? Dann hatten wir die Funktion der Haustür gesehen. Steht die Tür unserer Gemeinde unseren Gästen gegenüber offen? Es gibt Fenster in einem Haus, die eben nicht nur die Öffnung sind, um die Öffnung zu schließen an einem Haus, die noch viel, viel, viel mehr bedeuten. Daniel hatte offene Fenster nach Jerusalem, er hatte den Blick zum Himmel. Das wünsche ich uns auch, dass wir so einen Blick haben. Und das Dach war der letzte Punkt, was ebenso wichtig ist wie das Fundament, weil es uns vor Unwetter und vor Stürmen schützt. Ich könnte dazu noch viel sagen zu dem Unwetter und den Stürmen, aber das ist nicht das Thema. Mir geht es um das Haus des Herrn, um die Freude am Haus des Herrn. Und ich bin jetzt fast am Ende und ich möchte mal zusammenfassen mit einem wunderschönen Vers, nämlich mit dem 9. Vers. Ich denke, der 9. Vers ist ein wunderschöner Schlussgedanke dieses Psalms einmal und auch dieser Predigt. Und es ist ja so, ich habe festgestellt, in einem Gottesdienst bleibt oft das als letztes Gesagte im Kopf. Wir gehen oftmals mit dem letzten Schlussgedanken aus dem Gottesdienst. Das ist so meine Erfahrung. Und deswegen ist mir das so ganz wichtig, euch den 9. Vers nochmal zu lesen. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Denken wir nochmal einfach an den Psalm 26 zurück, an den 8. Vers. Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. David hat den Ort geliebt, an dem Gott seine Gegenwart versprochen hat. Und es wäre echt großartig, wenn unsere Gemeinde, zu Gemeinden, ich sage es mal in der Mehrzahl, ein echtes Zuhause für uns darstellen. Und wir haben auch festgestellt, wenn das so ist, dass wir als Christen in dieser Haltung zusammenkommen, dann ist da Jesus in uneingeschränkter Autorität in unserer Mitte. Das heißt, das Haus des Herrn ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und dieser letzte Vers nochmal. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Ich habe mal, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich abgeschrieben, das ist nicht von mir. Ich habe gelesen, wie der Psalm in der heutigen Zeit, im heutigen Sprachgebrauch, der neunte Vers im heutigen Sprachgebrauch übersetzt würde. Wie man das so sagen würde. Und das fand ich sehr schön, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Bittet um den Frieden seiner Gemeinde. Friede sei in unseren Gemeindestunden. Für die Gemeinde des Herrn will ich dein Bestes suchen.